Radio weltweit.
An diesem Mittwoch beginnt in Frankfurt die Buchmesse und das diesjährige Gastland ist Indonesien. Indonesien, 17.000 Inseln der Imagination, so ist das überschrieben. Und wir nehmen das mal zum Anlass, heute in weltweit auf dieses Land zu schauen, auf die Geschichte, auf die Hintergründe, darauf, dass Indonesien das größte muslimische Land der Erde ist. Und wir fragen mal nach, wie leben eigentlich die Christen in Indonesien? Das alles werden wir hier besprechen in Domradio weltweit. Ich bin Ina Rotscheid, schön, dass Sie dabei sind. Sie hören Domradio, die Sendung weltweit. Wir schauen heute auf Indonesien, denn Indonesien ist in diesem Jahr Ehrengast der Frankfurter Buchmesse. Ja, und eines der zentralen Themen sind dort in diesem Jahr die Ereignisse rund um den 30. September 1965. Das ist nämlich jetzt fast auf den Tag genau 50 Jahre her. Damals scheiterte in Indonesien ein Putschversuch und danach ergriff General Suharto die Macht und ließ in den Folgemonaten Hunderttausende Menschen, die als Mitglieder oder auch nur als Sympathisanten der Kommunistischen Partei Indonesiens galten, verfolgen und töten. Bis heute ist das eines der dunkelsten Kapitel der indonesischen Vergangenheit, das aber die heute demokratische Regierung auch lieber unter Verschluss hält. Alex Flohr ist Geschäftsführer von Watch Indonesia. Das ist ein Verein, der sich seit vielen Jahren für Menschenrechte und Demokratie in Indonesien einsetzt. Schönen guten Tag, Herr Flohr.
Schönen guten Tag.
Herr Flohr, wie kam es denn zu dieser Massenverfolgung von Kommunisten und vor allen Dingen denen, die ihnen auch nur angeblich nahe standen oder im Verdacht standen, Kommunisten zu sein?
Ja, das hat natürlich vielfältige Ursachen, aber der konkrete Anlass war ein Ereignis, das sich in der Nacht vom 30. September auf den 1. Oktober in Jakarta ereignete. Damals kamen unter weithin noch ungeklärten Umständen 6 Generäle und ein Oberstleutnant ums Leben. Und noch bevor genau der Tathergang aufgearbeitet wurde oder untersucht wurde, war Suharto schnell dabei und hat den Kommunisten die Schuld dafür in die Schuhe geschoben und hat von dem Tag an die Geschichtsschreibung Indonesiens darauf ausgerichtet, dass die Kommunisten die Drahtzieher und die Täter dieser Morde waren.
Was hatte das zu tun mit der politischen Weltlage? Es war das Jahr 1965, der Kalte Krieg, die Ost-West-Spaltung hatten gerade ihren Höhepunkt erreicht, Stichwort Kuba-Krise. Welchen Zusammenhang hat das vor allen Dingen auch mit diesem Ost-West-Konflikt?
Das hat freilich einen großen Zusammenhang, aber nichtsdestotrotz sind die Dinge zunächst mal aus innenpolitischen Begebenheiten zu interpretieren. Man muss wissen, die Indonesische Kommunistische Partei war seinerzeit die drittgrößte kommunistische Partei der Welt, also nach der KPDSU und der Kommunistischen Partei von China und damit die größte kommunistische Partei in einem nicht-kommunistischen Land. Sie hatte sich damals auch zum Ziel gesetzt, durch friedliche und demokratische Mittel an die Macht zu kommen. Und sie hatte unter dem Vorgänger von Suharto, dem Staatsgründer und ersten Präsidenten Sukarno, eine doch sehr starke Machtstellung. Er selbst war ein linker Nationalist, er war kein Kommunist, aber er hatte doch für viele Ideen der PKI großes Verständnis und hat eigentlich ganz gerne mit denen zusammengearbeitet, sodass es unter anderem zu einer Landreform kommen sollte, wo eben Großgrundbesitzer enteignet wurden. Es wurde damit begonnen, ausländische Großunternehmen zu verstaatlichen. Es kam aber gleichzeitig, wie eben auch in den richtigen sozialistischen Ländern, zu Versorgungsengpässen, zu einer Wirtschaftskrise, sodass eben tatsächlich die Lage im Land extrem angespannt war damals. Und wenn ich sage Verstaatlichung ausländischer Unternehmen, dann ist natürlich schon klar, dass das den Westmächten, allen voran die USA, aber auch Großbritannien, sehr wenig gefallen hat. Und Sie selbst erwähnten bereits den Kalten Krieg, der damals auf seinem Höhepunkt stand. Kuba ist ein Ding, das andere ist, dass eben damals die Amerikaner noch in Vietnam verwickelt waren und es kursierte die sogenannte Domino-Theorie, das heißt eben, wenn noch ein weiterer Staat in Südostasien fällt, dann fällt eben die ganze Region. Davor hatte man Angst und deswegen hat man also schon bereits seit Jahren enge Kontakte mit dem indonesischen Militär hergestellt. Man hat separatistische Aufstände unterstützt, um Sukarno damit loszuwerden. Und 1965 war dann im Prinzip nur die Gelegenheit, wo es geklappt hat und wo man dann eben Nägel mit Köpfen machte.
In der Folge wurden Hunderttausende Menschen verfolgt, gefoltert, verhört, in Arbeitslager geschickt. Mittlerweile haben wir eine Demokratie in Indonesien. Trotzdem wird über diese Zeit 1965 und vor allen Dingen über diese Massaker ein Mäntelchen des Schweigens gehüllt. Warum?
32 Jahre an der Macht, das heißt, es ist eine ganze Generation im Prinzip gehirngewaschen worden mit dieser Story, dass die Kommunisten das eigentliche Böse sind, und gleichzeitig gelang es Suharto, sich als Vater des Aufbaus beliebt zu machen. Er hat viele wirtschaftliche Erfolge erreicht, bestimmte Infrastrukturen geschaffen, und in diesem Ansehen hat er sich gesonnt, sodass also eine ganze Generation nichts anderes wusste als genau dieses gesellschaftspolitische Modell von Suhartos Gnaden und von seinen Lehrbüchern und Propagandafilmen. Deswegen habe ich da auch wenig Hoffnung, dass sich in Indonesien so schnell etwas daran ändern wird. Es gab eben keinen Machtwechsel. Das gleiche System, das die ganze Zeit regiert hat, ist im Prinzip immer noch an der Macht, wenn auch jetzt demokratisch verbrämt, aber mit ganz vielen Akteuren, die nach wie vor dieselben sind.
Welche Folgen hat das denn eigentlich für eine ganze Gesellschaft, wenn die Täter niemals zur Rechenschaft gezogen werden, wenn die Geschichte sozusagen bis heute in ihrer alten Version fortbesteht und ein ganzes Volk, Sie haben es gesagt, der Geschichtsschreibung von damals glaubt?
Ja, das hat erhebliche Folgen, wie sehr man zum Beispiel Kritik übt oder wie sehr man kritische Fragen stellt, zum Beispiel im Elternhaus oder zum Beispiel an den Lehrer in der Schule. Man fragt einfach nicht. Man ist es gewohnt, von oben verordnet zu bekommen, was man wissen und was man glauben soll. Und es hat natürlich extreme Auswirkungen auch auf die Menschenrechtslage, denn was damals die Kommunisten waren, das können jetzt jederzeit andere sein. Ich nenne bloß die Konflikte, die es gab bis 2004 in der Provinz Aceh in Nordsumatra. Ich nenne den Konflikt in Osttimor, der bis 1999 dauerte. Und ich denke zum Beispiel heute an die Situation in Westpapua, wo eben auch noch ein latenter Separatismuskonflikt herrscht, gegen dessen Urheber Militär und Politik mit brachialer Gewalt und sämtlicher Rechtlosigkeit bis zum heutigen Tage vorgehen.
Sie selber werden bei der Buchmesse in Frankfurt auch dabei sein. Ist es Ihre Aufgabe, wollen Sie das auf der Buchmesse, dass dieses Thema vorangetrieben wird, öffentlich gemacht wird, dass darüber gesprochen wird? Sehen Sie das als Ihre Aufgabe jetzt bei der Buchmesse an?
Auf jeden Fall. Ich bin allerdings auch positiv überrascht, dass von offizieller Seite doch auch jetzt dieses 65er-Thema einen breiten Raum einnimmt. Das war vielleicht gar nicht mal unbedingt von denen so beabsichtigt, aber es ist so gekommen und sie haben es zumindest nicht verhindert. Wir selber werden dort mit einem Stand vertreten sein und unter anderem auf diese Problematik eben auch aufmerksam machen und vor allen Dingen eben auch nochmal hinterfragen, was wir vorhin diskutiert haben, nämlich welche Rolle hatte das Ausland, welche Verantwortung haben wir im Westen für das, was da passiert ist. Und wir werden zum Beispiel dort nochmal versuchen, unsere Kampagne bekannt zu machen. Das sind Bilder von überlebenden Opfern auf der Vorderseite mit einer kurzen Beschreibung, was mit denen passiert ist. Und auf der Rückseite ist eine Petition an die Bundesregierung, die wir damit auffordern möchten, die Erfahrungen aus Deutschland mit der Vergangenheitsaufarbeitung mit ein bisschen diplomatischem Nachdruck der indonesischen Seite nahezubringen, dass das einfach etwas ist, was eben auch in Indonesien unbedingt passieren muss.
1965, das Jahr, das niemals endete, so wird die Zeit in Indonesien oft genannt. Was da damals passiert ist und wie sich das bis in die Gegenwart auswirkt, das hat uns Alex Flohr von der Menschenrechtsorganisation Watch Indonesia erzählt. Ja, und wie der Alltag in Indonesien heute funktioniert mit allen seinen Tücken, aber vielleicht auch mit seinen positiven Seiten, das ist gleich unser Thema hier in Domradio weltweit. Indonesien ist ein Land, über das wir hierzulande eigentlich recht wenig wissen und ehrlich gesagt auch wenig aus den Medien erfahren. 4 Millionen Touristen tummeln sich zwar jedes Jahr auf der Ferieninsel Bali, aber auf Bali gewesen zu sein, das heißt jetzt nicht, dass man Indonesien kennt. Hegga Stamberg kennt Indonesien. Sie ist nämlich die Asienreferentin des Kinderhilfswerkes World Vision. Sie hat selbst lange in Indonesien gelebt, in der Hauptstadt Jakarta, und heute ist sie hier bei uns im Studio zu Besuch. Herzlich willkommen.
Hallo.
Frau Stamberg, Sie haben das erste Mal vor 26 Jahren dort gelebt. Was hat Sie nach Indonesien geführt?
Ja, das ist eigentlich eine längere Geschichte, aber ich habe damals für die FAO, Food and Agriculture Organization, gearbeitet. Das ist die Landwirtschaftsorganisation der UN. Und mein Mann war bei der GDZ beschäftigt in Indonesien. Ich war damals in Nepal. Und ich habe dann natürlich versucht, etwas näher ranzukommen. Während mein Mann auf Sumatra gearbeitet hat, habe ich es dann geschafft, über die FAO eine Versetzung nach Jakarta zu bekommen. Und war damit dann schon mal ganz glücklich.
War dann nicht mehr ganz so weit wie Nepal.
Genau.
Wenn Sie heute an diese Zeit zurückdenken in Indonesien, beschreiben Sie uns dieses Land. Was ist eine der schönsten Erinnerungen, oder was ist das Erste, was Ihnen in die Erinnerung kommt, wenn Sie sich an das Land erinnern?
Also Indonesien hat für mich eine ganz besondere Bedeutung, zumal wir in dieser Zeit damals unsere Tochter adoptiert haben. Sie war damals 3 Wochen alt und heute ist sie 26. Und ich bin super stolz auf sie, und das hat mich natürlich also bis heute mit Indonesien verbunden. Abgesehen davon, dass ich jetzt natürlich die letzten 15 Jahre auch Asienreferentin bei World Vision und für Indonesien zuständig bin. Was mir in den Sinn kommt, sind vor allen Dingen auch die Menschen und die alten Freundschaften, die ich damals geknüpft habe und die teilweise bis zu heute bestehen geblieben sind.
Sie haben von 2012 bis 2013 nochmal in Indonesien gelebt. Wie hat sich das Land in dieser Zeit verändert?
Also für mich war es total spannend, nach dieser langen Zeit nochmal nach Indonesien zu können. Und ich wollte auch unheimlich gerne nochmal in Asien leben. Ich dachte, ich kenne Indonesien, aber ich habe dann doch gemerkt, dass sich sehr, sehr viel verändert hat. Also vor allen Dingen ist mir aufgefallen, dass die jungen Frauen sehr viel selbstbewusster geworden sind und die Kommunikation mit den Partnern sehr viel mehr auf Augenhöhe stattgefunden hat. Also wir haben... Es war nicht mehr so diese klassische Beraterrolle, die ich dann inne hatte, sondern es war ein gemeinsames Miteinander, und das fand ich sehr, sehr schön.
Was Sie genau in Indonesien machen und was World Vision in Indonesien macht, darauf werden wir im Laufe der Sendung auch nochmal eingehen. Das, was wir alle mitgekriegt haben, ist natürlich der Tsunami im Jahr 2004. Das war wohl eines der schlimmsten Seebeben der jüngeren Geschichte, und Indonesien war da besonders stark betroffen. Über 100.000 Tote und Hunderttausende, die obdachlos geworden sind infolge des Tsunamis. Wie hat der Tsunami bis heute die Gesellschaft geprägt? Merkt man da noch heute irgendwas von?
Also ich glaube, dass erstmal grundsätzlich zu sagen ist, dass Indonesien überhaupt ein Land ist mit ganz, ganz vielen Katastrophen. Es gab nicht nur diesen einen Tsunami, sondern es gab viele Tsunami, wobei natürlich dieser natürlich die absolute Megakatastrophe war. Aber Indonesien liegt ja in dem sogenannten Feuerring und hat natürlich entsprechend häufig Erdbeben. Fast täglich finden Erdbeben statt, auch wenn man die gar nicht spürt. Aber auch Vulkanausbrüche, Überflutungen. Also Indonesien ist sehr stark geprägt durch Katastrophen. Und wir haben im Anschluss an den Tsunami, also sehr viel später, dann nochmal ein Projekt gemacht in Aceh, wo ich dann auch zum ersten Mal Aceh besucht habe. Und mir ist aufgefallen, dass die Leute nach wie vor traumatisiert sind. Vor allen Dingen, weil auch immer wieder kleinere Tsunamis stattgefunden haben. Und diese furchtbaren Erinnerungen natürlich in das Bewusstsein und in das Gefühl der Menschen eingegraben ist. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, dass also die Katastrophenvorsorge eine immer größere Rolle spielt, und das ist natürlich sehr gut, weil man mit Vorsorge eine ganze Menge an sehr negativen Auswirkungen vermeiden kann.
Das heißt, die Regierung hat sich schon gekümmert. Sie haben schon das Gefühl, das ist sozusagen auch ein Wendepunkt gewesen, oder man hat zumindest jetzt setzt auf Vorsorge und tut alles dafür, dass die Auswirkungen nicht mehr so schlimm sind von diesen Naturkatastrophen.
Ja, das glaube ich, würde ich so sagen. Also diese ganzen Vorwarnsysteme, aber auch, dass man eben Katastrophenvorsorge, Schutzzentren hat, wo man also die Menschen dann hin evakuieren kann. Die Menschen können sich besser vorbereiten. Also insgesamt ist es ein ganzes Paket an Maßnahmen, was da zusammengehört.
Was wir soeben schon in dem Interview mit Alex Flohr gehört haben, ist, dass die indonesische Gesellschaft, wenn man sie denn verallgemeinern kann, eine Konsensgemeinschaft ist. Das heißt, sehr auf Harmonie angelegt und dass Harmonie sozusagen der bestimmende Faktor ist. Was bedeutet das? Wo kommt das her? Und vor allen Dingen, welche Auswirkungen hat das?
Zum einen glaube ich, dass es also grundsätzlich eine sehr asiatische Geschichte ist, aber es ist auch in der Verfassung durch die Pancasila verankert. Indonesien ist ein Land mit ganz, ganz verschiedenen Kulturen. Es ist ein riesig großes Land. Es ist also das viertgrößte, bevölkerungsreichste Land der Erde. Und diese vielen Unterschiede, die es da in Indonesien gibt, die zusammenzubringen in einen Staat, das war also schon, glaube ich, eine relativ schwierige Aufgabe. Und daher ist also Harmonie und der Anspruch auf Toleranz auch in der Verfassung verankert.
Und wie das mit der Toleranz funktioniert, darüber werden wir gleich sprechen, denn es gibt viele Kulturen und Religionen in Indonesien. Und darüber werden wir sprechen mit Helga Stamberg vom Kinderhilfswerk World Vision. Vielen Dank bis hierhin. Was die meisten vielleicht gar nicht wissen, Indonesien ist das größte muslimische Land der Erde. Weit über 80% der Bevölkerung bekennen sich nämlich zum Islam. Und Indonesien gilt oft als Musterbeispiel für den gemäßigten Islam. Denn anders als in anderen muslimischen Ländern ist der Islam keine Staatsreligion. Es herrscht Religionsfreiheit. Das heißt also, alle anderen großen Religionen können ebenfalls daneben ausgeübt werden. Trotzdem kommt es immer wieder und vor allen Dingen auch immer häufiger zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Muslimen und Nichtmuslimen. Es werden Brandanschläge auf Kirchen zum Beispiel verübt, es gibt willkürliche Schließungen von Gotteshäusern oder Übergriffe auf Andersgläubige. Trotzdem lässt sich die Situation der vielen Religionen nicht mit der in anderen streng muslimischen Ländern vergleichen. Und warum? Das erklärt Thomas Latschan.
Es ist Sonntagvormittag in Bogor, einer kleinen Stadt in Westjava. Rund 200 Mitglieder der christlichen Taman Yasmin Church haben sich wie jeden Sonntag zum Gottesdienst versammelt. Doch die Gläubigen sitzen nicht etwa in ihrer Kirche, sondern beten und singen mitten auf einem Bürgersteig. Dort sitzen sie auf Plastikhockern in der sengenden Sonne und lauschen der Predigt ihres Pfarrers, der mit einem Mikrofon gegen den vorbeirauschenden Straßenlärm ankämpft.
Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya.
Nur wenige Meter weiter steht die Kirche der Gemeinde, ein fast fertiggestellter Neubau. Doch den Gläubigen ist der Zutritt offiziell verboten und das schon seit Jahren.
We got the permit officially in 2006.
Wir haben schon 2006 eine offizielle Baugenehmigung bekommen. Aber als der Bürgermeister von Bogor sich 2 Jahre später zur Wiederwahl stellen wollte, hat er die Genehmigung einfach ausgesetzt.
In that time he suspended our permit.
Erklärt Bona Sigalinging, der Gemeindesprecher. Der Bürgermeister habe einfach eine Verordnung erlassen, nach der keine Kirchen in Straßen mit islamischen Namen mehr gebaut werden dürften und so den Bau der Yasmin Church gestoppt. Bona Sigalinging zufolge auf Druck von außen.
We are dealing with this small fundamentalist Islam.
Wir haben es hier mit einer kleinen Gruppe islamischer Fundamentalisten zu tun, die den Bürgermeister von Bogor stützen. Und unglücklicherweise hört er auf sie.
Just to get support from them.
Um gegen die Kirchenschließung zu protestieren, halten die Gemeindemitglieder seitdem jeden Sonntag ihren Gottesdienst auf der Straße ab. Umringt und geschützt von Polizeikräften. Denn die Mitglieder der Yasmin Church seien schon mehrfach von Extremisten bedroht worden. Davon lasse sich die Gemeinde jedoch nicht einschüchtern, sagt Sigalinging.
Das ist unser Weg, die Welt wissen zu lassen, dass es hier Diskriminierung gibt. Der Bürgermeister von Bogor hat uns wiederholt aufgefordert und schon fast genötigt, einen Versammlungsraum nicht weit von hier für unsere Gottesdienste zu nutzen. Aber das wollen wir nicht. Wir haben das Gefühl, wenn wir das einmal annehmen, ist das Thema erledigt. Und der Bürgermeister wird behaupten können, es gibt kein Problem und auch keine Diskriminierung.
Spannungen wie diese sind im Vielvölkerstaat Indonesien keine Seltenheit. Immer mal wieder werden christliche Gotteshäuser angezündet. Seit Ende der Suharto-Diktatur 1998 hätten diese Spannungen zugenommen, konstatiert auch Pater Franz Magnus Susseno. Dennoch zeichnet er ein differenzierteres Bild.
Einerseits benutzen islamische extreme Gruppen die demokratische Freiheit, um an die Öffentlichkeit zu treten. Und es besteht der Eindruck, glaube zu Recht, dass die Intoleranz an der Basis zunimmt. Umgekehrt gibt es aber eben auch eine ganz positive Entwicklung, nämlich dass in den letzten 15 Jahren sich die Beziehung zwischen Christen und Muslimen substanziell verbessert haben.
Der deutsche Jesuit kam vor mehr als 40 Jahren als Missionar nach Indonesien. Pater Magnus Susseno engagiert sich stark im interreligiösen Dialog. Gerade zu den beiden großen muslimischen Massenorganisationen des Landes, zur liberalen Nahdlatul Ulama und der etwas konservativeren Muhammadiyya, sei das Verhältnis entspannter als je zuvor.
Ich habe auch Erfahrungen gemacht, dass wir einmal mit dem Habib Rijik gesprochen haben. Habib Rijik ist der Chef der Islamischen Verteidigungsfront, FPI. Das sind echt die islamischen Schläger. Man darf es nicht übertreiben, aber wir können mit diesen Leuten durchaus reden.
Das entspannte Verhältnis gelte aber vor allem für die katholischen Christen, räumt Pater Magnus Susseno ein. Die Protestanten hätten es da durchaus schwieriger.
Protestantische Gruppen haben manchmal das Problem, dass die ja in Indonesien furchtbar gespalten sind, dass daher schon in einer kleinen Stadt oder in einem Bezirk einer Großstadt eine ganze Reihe protestantischer Kirchen existieren. Aber da muss jetzt noch eine neue her für eine Gruppe, die in keine dieser protestantischen Kirchen gehen kann. Wie kann man das einer normalen muslimischen Bevölkerung klar machen?
Insbesondere dann, wenn es plötzlich in einigen Gegenden mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit mehr Kirchen als Moscheen gibt. In Indonesien tummeln sich weit über 80 Pentekostalkirchen. Auch die Taman Yasmin Church in Bogor gehört zu ihnen. Diese sogenannten charismatisch-christlichen Kirchen sind die am schnellsten wachsenden Glaubensgemeinschaften des Landes, erklärt der Religionsforscher Martin Tahun.
Man kann das gleiche Phänomen in ganz Indonesien beobachten. In Surabaya etwa gibt es eine Versammlungskirche, zu der jeden Sonntag mehr als 10.000 Menschen zusammenkommen. Vor 20 Jahren hat es so etwas noch nicht gegeben.
Tahun forscht am Zentrum für religiöse Studien der Gajah Mada-Universität von Yogyakarta über die Ausbreitung der charismatischen Kirchen in seinem Land. Ihm zufolge haben sich diese Kirchen erst seit dem Sturz der Suharto-Diktatur 98 rasend schnell ausbreiten können. Auch weil die Christen in Indonesien ihrer eigentlichen Gemeinde deutlich weniger treu sind als in anderen Ländern.
Viele Gläubige in Indonesien wandern von einer Pentekostalkirche zur anderen. Also gibt es immer mal wieder boomende charismatische Gemeinden, wo dann Zehntausende Gläubige hingehen, während andere Gemeinden stagnieren. Aber sie wechseln dann ihre Glaubensgemeinschaft nicht für immer, sondern kehren wieder in ihre alte Gemeinde zurück.
Auch für Franz Magnus Susseno ist die Flut verschiedenster Pentekostalkirchen für die gewachsenen Spannungen zwischen Muslimen und Christen mitverantwortlich. Die katholischen Christen, relativiert der Jesuitenpater jedoch, leiden darunter höchstens indirekt.
Wir Katholiken haben es da einfacher, weil wir nur eine Kirche haben und wir bauen keine Kirchen, die nicht pastoral gut geplant sind und wo man nicht sogar eigentlich Hardline-Muslimen erklären kann, dass wir hier eine Kirche brauchen.
Trotz immer wieder auftretender Spannungen hält Pater Magnus Susseno die Situation der Christen in Indonesien für ausgesprochen gut. Was auch daran liegen könnte, dass Indonesien zwar das Land mit der größten muslimischen Bevölkerung der Welt ist, dennoch ist der Islam hier keine Staatsreligion. Vielmehr sind Islam, Christentum, Hinduismus, Buddhismus und Konfuzianismus gleichberechtigt in der Verfassung des Landes festgeschrieben.
Ich bin sicher, dass mindestens 95% aller christlicher Gemeinden völlig ungehindert ihren Gottesdienst haben und auch sonst nicht behindert werden. Und zwar in einer Weise, die sie in keinem anderen islamischen Mehrheitsland haben. Indonesien ist Religionswechsel völlig frei. Es werden also Muslime getauft. Wir Christen verlieren auch viele, vor allem durch Mischehen. Aber das haben sie ja in keinem anderen islamischen Land. Also, dass wir Schwierigkeiten haben, stimmt, aber doch auf einer Ebene, die im Wesentlichen schon sehr gut ist.
Und über diese Ebene, die Beziehungen zwischen Muslimen und Christen, die prägt, da sprechen wir gleich noch. Wir schauen heute hier auf Indonesien, das Gastland der Buchmesse, die am Mittwoch beginnt. Und das war ein Beitrag von Thomas Latscher. Ob es um Frauenrechte geht, um Demokratie oder den Schutz religiöser Minderheiten, aus westlicher Sicht ist Indonesien ein Vorzeigemodell für die muslimische Welt. Es ist das größte muslimische Land der Erde und anders als in vielen anderen muslimischen Ländern ist der Islam in Indonesien nicht Staatsreligion. Es gibt eine Einheit in der Vielfalt, so steht es auch auf dem Banner des indonesischen Staatswappens. Aber Einheit, das ist gar nicht so einfach, denn es gibt viele religiöse und kulturelle Konflikte und auch separatistische Bestrebungen. Helga Schamberg vom Kinderhilfswerk World Vision ist heute hier bei uns im Studio. Sie begleitet uns durch die Sendung, Frau Schamberg. Wir haben soeben in dem Beitrag gehört, dass Indonesien das Musterbeispiel des toleranten Islam ist und Übergriffe eher Einzelerscheinungen sind. Würden Sie das so unterschreiben? Ist das auch Ihre Erfahrung?
Ja, grundsätzlich denke ich, dass der Beitrag das ganz gut zusammengefasst hat. Der Grundtenor, den würde ich genauso teilen. Man muss natürlich schauen, dass es in den einzelnen Regionen auch ein bisschen unterschiedlich zu bewerten ist. Also in Aceh zum Beispiel, das ist die Region, in der ja auch das Scharia-Gesetz herrscht, haben wir ein EU-finanziertes Projekt durchgeführt, was wir abbrechen mussten, weil nach den Wahlen sich die politischen Verhältnisse gewandelt haben, sodass wir also keine weitere Arbeitsgenehmigung mehr hatten. Trotzdem kann ich aber sagen, dass also in den meisten Regionen, in denen wir arbeiten, wir also völlig ungehindert arbeiten können. Und auch von meinen indonesischen Kollegen habe ich während meiner Zeit in Jakarta nicht mitbekommen, dass sie Repressalien ausgesetzt waren. Also im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist der Tenor, den wir im letzten Beitrag gehört haben, das, was ich auch teile.
Sie haben das gerade schon angesprochen, in der Provinz Aceh, das ist ganz im Westen Indonesiens, gilt die Scharia. Was bedeutet also das islamische Recht? Was bedeutet das denn für die Menschen in ihrem Alltag? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Das bedeutet, dass also bestimmte Gesetze natürlich nach religiösen Richtlinien ausgerichtet sind. Also Frauen dürfen nach einer bestimmten Uhrzeit alleine nicht mehr auf die Straße. Es gilt natürlich das Kopftuchgebot, das ist also völlig klar. Bestimmte Strafen werden also nach religiösen Maßstäben geahndet. Es gibt also auch dann die Prügelstrafe oder es gibt das.
Und die Regierung lässt es aber zu?
Indonesien ist ein Vielvölkerstaat, wie wir vorhin schon gehört haben. Und die Gesetzgebung hat sowohl also die nationale Gesetzgebung, aber auch immer noch die regionalen Ausrichtungen. Das ist auch notwendig, weil in Bali zum Beispiel, in dem hinduistischen und buddhistischen Bali ganz andere Moralvorstellungen und Gesetze praktiziert werden als dann in Aceh.
Trotzdem würden Sie nicht von einer schleichenden Islamisierung sprechen?
Doch, auf jeden Fall. Es ist zu beobachten, dass also die Übergriffe immer mehr geworden sind. Und es gibt natürlich auch die Frage, woher das kommt und wie sich das weiterentwickeln wird. Das ist allerdings schwer zu sagen. Es gibt eine Reihe von Privatschulen, die einen sehr guten Ruf haben und die islamische Schulen sind. Und diese Schulen werden teilweise eben auch von Arabien aus finanziert. Und da besteht natürlich ein Einfluss, der von außen auf Indonesien, nach Indonesien hineinwirkt. Während die Indonesier selber eigentlich ein sehr tolerantes und friedliebendes Volk sind, trotz der ganzen Konflikte, von denen wir eben auch gehört haben, denke ich, dass das im Wesentlichen auf Einflüsse von außen und auf die zunehmende Diskrepanz zwischen den Reichen und den Armen zurückzuführen ist.
Trotzdem gibt es und gab es auch Anschläge, zum Beispiel auf christliche Kirchen. Welche Motivation steckt dahinter? Was ist Ihre Vermutung?
Das ist für mich ganz, ganz schwer zu sagen. Das kann ich eigentlich gar nicht richtig beantworten, diese Frage.
Ist das diese Radikalisierung und Islamisierung, ist das auch zurückzuführen? Das ist ja vor allen Dingen seit Ende der 90er Jahre, als Indonesien sich geöffnet hat, als die Demokratie Einzug gehalten hat. Ist das sozusagen eine reaktionäre Entwicklung, wie man es sehr häufig erlebt, auf eine Öffnung?
Ich würde sagen, dass es ist eine Minderheit. Und man darf nicht übersehen, dass also alle Wahlen so ausgegangen sind, dass die muslimischen Parteien nicht die Mehrheit gewonnen haben. Das zeigt für mich sehr deutlich, dass also Indonesien und die breite Bevölkerung Indonesiens die Demokratie möchte und keine muslimische Regierung. Die radikalen Strömungen sind natürlich die lautesten, die man am deutlichsten hört. Und es ist auch so, dass es natürlich also Verflechtungen innerhalb der Politik gibt. Axel Fuhr hat das am Anfang also schon sehr deutlich gesagt, dass eben natürlich auch die alten Machthaber immer noch mit an der Macht sind. Und auch heute wissen wir, dass Jokowi zwar die Mehrheit gewonnen hat, aber nicht die Mehrheit in den Parlament sitzen und dass er natürlich also da auf Kooperation angewiesen ist.
Interessant ist ja auch, wo wir jetzt schon über Religionen sprechen, dass ja die großen Religionen alle erlaubt sind in Indonesien. Das Einzige, was verboten ist, ist der Atheismus. Woher kommt das denn?
Auch diese Frage kann ich eigentlich nicht richtig beantworten, aber ich vermute mal, dass das also was damit zu tun hat, dass es natürlich auch sehr viele Naturreligionen in Indonesien gab und immer noch gibt und dass der Einfluss nach wie vor relativ groß ist und dass sich dieses Gesetz in erster Linie gegen diese Naturreligionen richtet.
Das heißt, die sind verboten?
Sie werden natürlich weiter praktiziert und wenn man sich dann an einer Religionsgemeinschaft anschließt, dann ist man ja auch nicht mehr Atheist.
Und diese, wenn man das sozusagen öffentlich, was kann passieren, wenn jemand das öffentlich macht, dass er entweder Atheist ist oder sich einer der Religionsgemeinschaften oder einem Glauben anschließt, der sozusagen nicht erlaubt ist, einer Naturreligion oder so?
Also wenn jemand öffentlich sagt, dass er Atheist ist, dann muss er damit rechnen, im Gefängnis zu landen. Und davon hat es auch mehrere Fälle gegeben. Das wird geahndet. Aber es ist ja nicht nur so, dass die Christen alleine verfolgt werden. Also auch die Ahmadiyya zum Beispiel ist eine Religionsgemeinschaft, eine muslimische Religionsgemeinschaft. Soweit ich weiß, ist sie mittlerweile sogar auch verboten in Indonesien und wird stark verfolgt. Die Ahmadiyya ist eine Religionsgemeinschaft, die sich also den Frieden und die Liebe auf die Fahnen geschrieben hat. Warum die Ahmadiyya verfolgt wird, da kann ich nur vermuten, wahrscheinlich weil sie einen sehr liberalen Islam propagiert, der vielen ein Dorn im Auge ist.
Das heißt, es gibt eine unglaubliche religiöse und kulturelle Vielfalt in Indonesien. Einheit in der Vielfalt, so steht es auch auf dem Banner des indonesischen Staatswappens. Wie schwer ist denn das einzuhalten oder diese Einheit angesichts der Vielfalt zu halten? Strebt das nicht alles nach außen und auseinander? Ist das nicht wahnsinnig schwer?
Also die Einheit bezieht sich natürlich auf den Staat. Als Staatsgebilde. Und es gibt natürlich auch separatistische Bewegungen. Aceh hat über Jahre lang einen Bürgerkrieg gehabt und wollte auch unabhängig werden. Wir haben in West-Papua, das haben wir auch vorhin schon gehört, eine ganz starke Unabhängigkeitsbewegung. In West-Papua, die indigene Bevölkerung ist heute in die Minderheit geraten. Also durch die Politik der Einwanderung, also Transmigrasi, sind sehr viele Muslime aus den sehr dicht bevölkerten Inseln, also Java und auch Sumatra, nach Papua gegangen, sodass also sich also dort, wo auch heute Christen leben, an vielen Stellen sich die Bevölkerungsmehrheiten verändert haben. Dennoch ist es also so, dass also der Frieden, denke ich, nur aufrechterhalten bleiben kann, wenn also diese Unterschiede eben auch akzeptiert werden und ein Klima der Toleranz die Oberhand behält.
Also Einheit in der Vielfalt, die große Herausforderung in Indonesien, das hat uns Helga Stamberg erzählt vom Kinderhilfswerk World Vision. Sie begleitet uns heute hier durch die Sendung und gleich erzählen wir Ihnen eine kuriose Geschichte aus der Hauptstadt Jakarta. Da legen sich nämlich Menschen auf die Bahngleise, aber nicht, weil sie lebensmüde sind, sondern weil sie Rückenschmerzen haben. Und was dahinter steckt, das hören Sie gleich hier bei uns in Domali weltweit. Über Indonesien sprechen wir heute hier, das Gastland der Buchmesse in Frankfurt, die am Mittwoch beginnt. Und da wollen wir Ihnen jetzt eine kuriose Geschichte erzählen, nämlich in Rawaboya, das ist ein Stadtteil im Westen der indonesischen Hauptstadt Jakarta. Da liegen die Menschen in Rudeln auf den Eisenbahngleisen. Und das ist kein Protest und auch kein kollektiver Selbstmordversuch, sondern die Menschen, die machen das freiwillig. Und die Erklärung, die klingt fast noch seltsamer. Die Menschen, die können sich nämlich einen Arztbesuch nicht leisten und legen sich zu Therapiezwecken auf die Gleise. Ja, und wie das funktioniert, das hat sich Thomas Latschan erzählen lassen.
Pak Harun wartet auf den Zug. Nicht etwa um einzusteigen, nein, immer wenn der Nahverkehrszug aus Bogor in Jakartas Armenviertel Rawaboya vorbeikommt, dann muss Pak Harun ihm ausweichen. Denn solange kein Zug vorbeifährt, liegt der 56-Jährige auf den Schienen und lässt sich kurieren, per Elektrotherapie.
Hier fließt 24 Stunden am Tag Strom durch die Schienen,
sagt Pak Harun. Und tatsächlich, berührt man beide Gleisstränge gleichzeitig, dann spürt man ein leichtes Kribbeln. Seit Jakartas Nahverkehrszüge von Diesel auf Elektrolok umgestellt haben, sorgt vermutlich ein Leck in der Stromversorgung dafür, dass auf gut 5 Kilometer Strecke schwacher elektrischer Strom auch durch die Gleise fließt. Für Pak Harun und viele andere Bewohner von Rawaboya ist das ein Segen.
Mir ging es schlecht. Ich hatte Arthritis und dann machte ich die Eisenbahntherapie und schon ging es mir besser. Ich habe meiner ganzen Familie Bescheid gesagt, dass sie es auch mal probieren sollen. Ich hatte bis vor kurzem schwere Schmerzen in meinen Armen. Ich konnte nichts heben. Aber seit ich mich regelmäßig auf die Schienen lege, kann ich wieder alles tragen.
So wie Pak Harun kommen jeden Abend Dutzende Anwohner von Rawaboya hierher, um sich auf die Schienen zu legen. Egal ob Rheuma oder Gicht, ob Herzinfarkt oder Schlaganfall, die ungewöhnliche Elektrotherapie soll gegen alles helfen, sind die Armen hier überzeugt. Und sie ist auch noch deutlich günstiger als der Gang zum Arzt. Den kann sich hier nämlich kaum jemand leisten.
In der Tat müssen die Leute in Indonesien 3/4 aller medizinischen Leistungen aus der eigenen Tasche bezahlen,
sagt Francesca Madianingsih, die für das Mercy Corps arbeitet, eine internationale Hilfsorganisation, die sich für eine kostenlose Gesundheitsversorgung für Arme einsetzt. Dabei hat Indonesien in den letzten Jahren viel getan, sagt sie, gerade auch um den Armen zu helfen. Jeder Bürger, der eine Geburtsurkunde und einen Wohnsitz vorweisen kann, erhält eine Gesundheitskarte für Arme und damit Zugang zu einer kostenlosen medizinischen Grundversorgung. Aber genau das ist eben auch das Problem, sagt die junge Ärztin.
Die Erfassung der Bevölkerung ist in Indonesien noch nicht wirklich ideal. Nicht jeder hat einen Personalausweis. Viele Kinder haben noch nicht mal eine Geburtsurkunde. Und wenn man die nicht hat, dann macht das die weitere Registrierung ziemlich schwierig.
Vor allem in der Hauptstadt verlieren die Behörden immer mehr den Überblick. 18 Millionen Menschen leben mittlerweile im Großraum Jakarta. Viele Indonesier kommen vom Land in die Stadt auf der Suche nach Arbeit und einem besseren Leben. Die armen Siedlungen wachsen rasant. Jede freie Fläche wird für neue Wohnviertel genutzt.
Viele Menschen, die in diesen Gebieten wohnen, haben gar keinen Zugang zu den nötigen Informationen. Sie kommen einzig und allein nach Jakarta, um Arbeit zu finden und haben kaum Kontakt zu ihren Nachbarn. Also kriegen sie von der kostenlosen Gesundheitsversorgung gar nichts mit. Das ist auch ein großes Problem,
sagt Francesca Madianingsih. Auch Pak Harun hat davon noch nichts gehört. Im Gegenteil, sagt er, im Gesundheitswesen herrsche vor allem Korruption vor und die mache auch vor den Ärmsten nicht Halt.
Ich habe mal bei einem Heilpraktiker nachgefragt, ob er mir helfen könne. Er wollte pro Behandlung 75.000 Rupia haben und ich hätte alle 2 Tage kommen müssen. Und ein Freund von mir war beim Arzt, der wäre sogar noch teurer gewesen.
Dabei, so Francesca Madiananingsih, habe Indonesiens Regierung schon längst Richtlinien zur Korruptionsbekämpfung und zur Anhebung der medizinischen Standards erarbeitet. Jedoch hapere es bis jetzt an der Umsetzung.
There is no monitoring. If it is monitoring, there is no sanction.
Zunächst einmal gibt es keine Kontrolle und dort, wo es eine gibt, gibt es keine Sanktionen. Wir vom Mercy Corps versuchen schon seit 10, 15 Jahren, die Qualität im Gesundheitswesen zu verbessern, das Niveau des Personals anzuheben und einen Verhaltenskodex zu etablieren. Aber bis zum Idealzustand ist es noch ein weiter Weg.
Pak Harun zumindest zeigt seine tiefe Abneigung gegen Ärzte aller Art ziemlich offen. Er schwört auch weiter auf seine Eisenbahntherapie, auch wenn diese mittlerweile von der Stadtverwaltung in Jakarta verboten wurde. Für den alten Mann ist das reine Schikane.
Es hat nie auch nur den geringsten Unfall wegen uns gegeben. Wir hören doch den Zug schon von Weitem kommen. Und trotzdem haben sie uns verboten, uns auf die Gleise zu legen. Aber wir haben kein Geld für eine teure Behandlung. Also kommen wir auch weiter abends heimlich hierher.
Thomas Latschan war das über eine Therapie der ganz besonderen Art. Ja, und das klingt ja alles sehr kurios, aber es sagt natürlich auch viel darüber aus, was sich die Menschen leisten können und was sie sich vor allen Dingen nicht leisten können. Denn das soziale Gefälle in Indonesien, das ist ziemlich groß. Und darüber sprechen wir gleich hier bei uns in Domradio weltweit. Durch die Sendung begleitet uns Helga Stamberg vom Kinderhilfswerk World Vision. Sie hat selbst lange in Indonesien gelebt und gearbeitet. Wir haben soeben eine kuriose Geschichte von Menschen gehört, die sich auf die Bahngleise legen, weil da schwacher Strom durchfließt. Warum das so ist, das weiß man bis heute nicht. Tatsache ist aber, dass viele das sozusagen als selbstverordnete Schmerztherapie nutzen. Das klingt ein bisschen lustig, sagt natürlich aber auch viel über Indonesien, seine Gesellschaft und vor allen Dingen sein Gesundheitssystem aus. Frau Stamberg, eigentlich ist Indonesien doch einer der Tigerstaaten, also einer der wirtschaftlichen Hoffnungsträger der Region. Aber nicht alle Menschen haben an diesem Wachstum Anteil?
Das ist richtig. Also das Wirtschaftswachstum von Indonesien war in den letzten Jahren 6% und schwankt jetzt zwischen 5 und 6%. Das ist also ganz beträchtlich. Aber die Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben, sind weit mehr als 10%. Und sie werden noch immer mehr. Das heißt, die Diskrepanz zwischen den Armen und den Reichen wird immer größer. Und Menschen, die eine Beschäftigung haben, die kriegen vielleicht auch Unterstützung von ihrem Arbeitgeber. Aber die meisten Menschen in Indonesien leben ja im informellen Sektor. Das bedeutet, also wenn sie krank werden, dann gibt es niemand, der ihnen dann Geld gibt für den Arzt. Jokowi, der neue Präsident, hatte vor, also Maßnahmen zu ergreifen und dem Abhilfe zu schaffen. Was da in der Zwischenzeit bei rausgekommen ist, das kann ich nicht sagen. Aber ich weiß, dass also in den meisten Regionen dieses Landes das nicht richtig angekommen ist bisher. Und das haben wir ja auch in dem letzten Beitrag so gehört.
Das Land, das verteilt sich auf über 17.000 Inseln. Inwiefern erschweren denn diese geografischen Bedingungen eine gleichmäßige Entwicklung? Also ist es schon aufgrund der Vielzahl der Inseln schwierig, dass alle was von diesem Kuchen abbekommen?
Die Diskrepanzen in Indonesien sind ganz gravierend, also ganz, ganz groß. Also 60% der Bevölkerung leben auf Java. Java und Sumatra sind die beiden dicht besiedelten Inseln, während die Outer Islands, so wie sie genannt werden, also die kleinen Inseln, dann also eine viel, viel geringere Bevölkerungsdichte haben, manchmal sogar als regelrecht dünn besiedelt gelten können. Ja, Papua zum Beispiel. In diesen entlegenen Inseln ist das Gesundheitssystem also sehr, sehr schlecht. Wir als Kinderhilfswerk haben das natürlich genau im Fokus und versuchen auch genau da zu unterstützen. Also Gesundheitsversorgung für die Kinder ist eines unserer Hauptziele, gerade weil es hier so arg im Argen liegt.
Eine Insel, die kennen viele, viele Touristen, ist nämlich Bali. Mehrere Millionen Besucher kommen da jedes Jahr hin. Wer profitiert denn davon? Die müssen doch auch jede Menge Geld da lassen, oder?
Auch das ist eine Frage, die ich gar nicht so richtig beantworten kann. Ich vermute mal, dass so sehr viele reiche Geschäftsleute aus Java in Bali investieren. Jedenfalls in den großen, die großen Hotels sind sowieso ausländische Investitionen, sodass also da das Geld auch ins Ausland fließt. Es gibt natürlich auch eine ganze Menge so ein bisschen Rucksacktourismus. Man kann nicht sagen, dass die Balinesen selber davon gar nicht profitieren, aber ich denke mal, das große Geld, das bleibt nicht auf Bali.
Sie haben gesagt, wer mal auf Bali war, kennt Indonesien nicht. Ist das sowas wie eine Parallelwelt oder wie muss man sich das vorstellen?
Viele Touristen, die nach Bali kommen, haben ja auch gar nicht richtig das Gefühl, in Indonesien zu sein. Manche wissen gar nicht, dass sie in Indonesien sind. Das hat mich immer wieder zum Schmunzeln gebracht. Jetzt habe ich Ihre Frage vergessen.
Ist quasi Bali eine Parallelwelt, wo man gar nicht das Leben und Indonesien als solches kennenlernt?
Ja, richtig, richtig. Nein, Bali ist ganz, ganz anders als der Rest von Indonesien, was aber auch daran liegt, dass also die dominierende Religion der Hinduismus ist. Und damit sind die Gebräuche und auch die Kleidung und alles ist also ganz, ganz anders und hat einen ganz anderen Charakter. Bali ist aber auch trotzdem parallel, also zu diesem Anschein des westlichen freizügigen Lebens, ist es trotzdem noch eine sehr traditionelle Gesellschaft, das darf man nicht vergessen.
Hier bei uns in den Medien ist es im Moment eigentlich eher eine Randnotiz. Tatsächlich ist aber die Lage dramatisch. Seit Wochen nämlich wütet auf den Tropeninseln wütender Waldbrände. Und zwar so stark, dass selbst die Nachbarn Singapur und Malaysia schon eingenebelt werden. Ist es kein Einzelfall? Hat Indonesien ein massives Umweltproblem?
Indonesien hat nicht nur ein massives Umweltproblem. Indonesien hat sehr zahlreiche massive Umweltprobleme. Ich denke da zum Beispiel an das Palmöl. Ich denke an den Export von Holz. Es sind sehr viele Wälder abgeholzt worden, Palmölplantagen entstanden. Es hat diese Transmigrasi-Politik gegeben, die Bevölkerung oder Menschen also aus den dicht besiedelten Gebieten in die weniger dicht besiedelten Gebiete umgesiedelt hat. Auch da ist eine ganze Menge an Wäldern sind gerodet worden. Insbesondere dort, wo Torfböden den Untergrund bilden, kann es also dazu führen, dass bei Brandrodung dann der Torf in Brand gerät und dieser Brand dann praktisch gar nicht mehr richtig zu stoppen ist. Und es ist eigentlich ein wiederkehrendes jährliches Problem. Nur in einigen Jahren ist es also mal gravierender als in anderen. Ich erinnere mich, dass wir vor vielen Jahren, vor mehr als 10 Jahren, Indonesien besucht haben mit unseren Kindern und gar nicht starten konnten wegen dem Nebel. Und in diesem Jahr war es also offensichtlich mal da wieder ganz besonders schlimm. Aber das ist nicht das einzige Problem, Umweltproblem. Also Indonesiens Wirtschaft ist rohstoffbasiert. Das bedeutet, dass also auch der Bergbau eine ganz, ganz wichtige Quelle, Einnahmequelle für Indonesien ist. Auch im Zusammenhang mit dem Bergbau gibt es ganz, ganz massive Probleme.
Gibt es da ein Bewusstsein bei der Regierung für oder ist alles noch auf die Nutzung dieser endlichen Ressourcen ausgelegt?
Also ich denke mal, das Bewusstsein ist auf jeden Fall vorhanden. Mein Mann hat in Indonesien für die GIZ ein Projekt geleitet, das sich also mit der Reduzierung von
Emissionen?
Genau. Dankeschön. Beschäftigt hat. Es gibt sehr, sehr viele ausländische Geber und die Entwicklungshilfe ist hier sehr aktiv und es ist völlig klar, dass Indonesien ein sehr starkes Bewusstsein darüber hat, aber auf der anderen Seite stehen natürlich die wirtschaftlichen Interessen und das, was nach außen gesagt wird und das, was de facto gemacht wird, passt nicht immer zusammen. Man darf nicht vergessen, dass Indonesien ein nach wie vor hochkorruptes Land ist.
Woher kommt das? Also, Das ist ja ein länger bekanntes Problem schon.
Ja, das ist richtig. Also die Korruption, Jokowi hat sich also zum Ziel gesetzt, die Korruption zu bekämpfen. Das war also eines der ganz, ganz wichtigen Wahlversprechen und auch ein ganz wichtiges Anliegen. Aber mein Eindruck ist, dass das sehr viel schwerer ist. Und es gibt ja auch also eine Behörde, die Antikorruptionsbehörde. Aber wie viel sich davon tatsächlich verbessert hat, das kann ich nicht sagen.
Also es gibt viele Baustellen in Indonesien, in der Wirtschaft und in der Gesellschaft. Darüber hat uns Helga Stamberg vom Kinderhilfswerk World Vision berichtet. Ja, und eine der wichtigsten Baustellen ist natürlich die Bildung. Und es gibt tatsächlich in Indonesien nicht wenige Kinder, die die Schule verlassen und noch nicht lesen und schreiben können. Und was da schief läuft, das hören wir gleich hier in Domradio weltweit nach den Nachrichten. Jakarta ist die Hauptstadt Indonesiens. Das ist eine Millionenmetropole. Viele, viele Touristen lockt sie jedes Jahr an. Die sehen häufig nur das glitzernde Jakarta, die aufgeräumte, bunte Seite der Stadt. Es gibt aber auch eine andere Seite der indonesischen Hauptstadt. Die Zahl der Armen, die ist nämlich extrem hoch. Etwa ein Viertel der Bevölkerung Jakartas lebt in Armenvierteln, darunter auch über 1,5 Millionen Kinder. Ein österreichisches Hilfsprojekt, das will besonders den Kindern in den Slums helfen, dort herauszukommen. Und das geht natürlich über Bildung. Thomas Latschan berichtet.
Es ist Unterrichtsstunde im Community House von Manggarai, einem Slum mitten im Zentrum Jakartas. Rund 30 Kinder zwischen 4 und 7 Jahren sitzen hier dicht gedrängt auf dem Fußboden im Kreis und lernen. Mit viel Musik, Gruppenarbeiten und Frage-Antwort-Spielen werden sie auf die Schule vorbereitet. Keine Selbstverständlichkeit, denn ohne das Community House der ISKO, der Indonesian Street Children Foundation, würden diese Kinder es höchstwahrscheinlich überhaupt nicht auf eine staatliche Schule schaffen.
Hier bei uns lernen die Kinder das Gleiche, was sie dann später auch in der Schule lernen. Naturwissenschaften, Mathematik, Indonesisch, Englisch, aber auch Kunst.
Erzählt Ledi, die ehrenamtlich als Tutorin bei ISKO arbeitet. Grundsätzlich herrscht in Indonesien zwar Schulpflicht, dies aber oft nur auf dem Papier. Denn die Kinder, die im Slum aufwachsen, besitzen keine Geburtsurkunden und sind nirgendwo registriert. Das Community House der ISKO ist zwar auch nur ein etwas windschiefes, zweistöckiges Holzhaus. Im Vergleich zu den Wohnungen der Slum-Kinder ist es aber schon beinahe luxuriös ausgestattet.
Die Häuser besitzen nur einen Raum und in dem leben 5 bis 7 Personen. Die Lebensumstände sind furchtbar schlecht, denn kaum jemand besitzt hier genug zum Leben. Die meisten Slum-Bewohner schlagen sich als Müllsammler durch und versuchen so über die Runden zu kommen.
Und da müssen oft auch die Kinder schon von klein auf mit anpacken. Allein auf der Hauptinsel Java sollen bis zu 5 Millionen Kinder in Slums aufwachsen. Das Schicksal dieser Kinder liegt Josef Fuchs besonders am Herzen. Der österreichische Geschäftsmann lebt schon seit über 30 Jahren in Indonesien und ist auch schon seit langer Zeit in der deutschen katholischen Gemeinde in Jakarta aktiv.
Wir haben ja angefangen mit 30 Kindern in der Schule, 1999, und jetzt haben wir 2.500.
Erzählt Fuchs nicht ohne Stolz. Mittlerweile ist seine Organisation in 29 verschiedenen Slums aktiv. Nicht nur in Jakarta, sondern auch in den Millionenstädten Surabaya und Medan. Den Kern der Aktivitäten bildet dabei das sogenannte Community House, der Treffpunkt für die Kinder im Slum.
Ein Community House sind mehrere Räume, wo also hier einfach das wir mieten und dann umfunktioniert wird in eine Art Schulsystem. Wir haben da von 8 Uhr bis um 12 Uhr ist Kindergarten. Bevor sie heimgehen, kriegen sie zweimal in der Woche also eine Vollnahrung, zweimal in der Woche Nutrition, was ein ganz wichtiger Punkt ist, weil sie eben krank sind wegen Zähne und so weiter. Und einmal in der Woche müssen sie von zu Hause mitnehmen, damit wir auch sehen, ob die Eltern kochen.
Dabei, sagt Fuchs, werden bewusst keine einzelnen, besonders begabten Kinder herausgepickt. Vielmehr soll einer möglichst großen Zahl von Kindern der Schulbesuch ermöglicht werden. Hierbei arbeitet ISKO mit ganz normalen staatlichen Schulen zusammen. Nach einiger Überredung haben diese sich bereit erklärt, eine weitere Klasse pro Jahrgang aufzumachen.
22% unserer Kinder sind in Top 10 in der Klasse. Und die gehen mit ganz normalen Kindern in die Schule, also nicht als eigene Klasse, sondern als eben altersbedingt in den verschiedenen Klassen in den staatlichen Schulen.
Dafür übernimmt die ISKO sämtliche Schulkosten, den Transport, die Uniform, die Lehrbücher. Außerdem stellt die Organisation Tutoren, die Nachhilfe bei den Hausaufgaben geben. Und auch nach dem Schulabschluss werden die Kinder nicht sich selbst überlassen, verspricht Fuchs.
Aufgrund von dem unglaublich guten Netzwerk, das vielleicht ich auch und auch mein Partner haben, garantieren wir sogar auch, dass diese Kinder, die bei uns aus der Schule rauskommen, nach der Highschool, auch eine Berufsausbildung kriegen.
Doch bis es soweit ist, werden die Kinder streng kontrolliert, damit sich auch ja kein Schlendrian einstellt. Jeden Tag, wenn der Unterricht vorbei ist, müssen sich die ISKO-Schüler erneut im Gemeinschaftshaus melden.
Warum zwingen wir die Kinder nach der Schule ins Community-Haus? Ganz klar. Damit wir wissen, ob sie in der Schule waren, damit wir wissen, ob sie gesund sind, damit wir auch wissen, dass sie wirklich ihre Aufgabe machen. Wir haben einen guten Bezug zum Lehrer, zu den Lehrern und zu den Müttern. Und da kann man natürlich eingreifen.
Die Kinder von Mangerei scheinen begriffen zu haben, welche Chance sich ihnen durch ISKO bietet. Begierig saugen sie alles auf, was Tutorin Ledi ihnen erzählt. Und auch die Lehrerin ist ziemlich zufrieden damit, wie ihre Schüler im Unterricht mitziehen.
Die meisten kommen gern hierher. Nur einige wenige sehen es eher als lästige Verpflichtung und sind eher faul. Man muss bedenken, dass viele Slumbewohner hier keine hohen Erwartungen an ihr Leben haben. Aber die meisten Kinder freuen sich darüber, gemeinsam hier spielen und für eine bessere Zukunft lernen zu können.
So hat auch Sylvie einmal angefangen. Die junge Indonesierin ist das erste Slumkind, das es mit Hilfe von ISKO sogar bis an die Uni geschafft hat. Sie studiert mittlerweile Pharmazie in Serpong.
Thomas Latschan war das über ein Bildungsprojekt in Jakarta. Ja, und es ist ja nicht so, als würde Indonesien und würde die indonesische Regierung nicht in Bildung investieren. Trotzdem funktioniert da irgendwas offenbar nicht ganz richtig, denn sonst wären solche Projekte ja nicht nötig. Und was da in Indonesiens Bildungssystem im Argen liegt, das ist gleich unser Thema hier in Domradio weltweit. Indonesien ist heute unser Thema hier. Es ist das Gastland der Buchmesse, die am Mittwoch beginnt. Und über das marode Bildungssystem haben wir soeben schon einen Beitrag gehört. Und dass Bildung der beste Weg aus der Armut ist, das ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr. Und seit dem Jahr 2003 hat sich die indonesische Regierung schon verpflichtet, sich selbst gegenüber quasi 20% des nationalen Budgets für Bildung zu investieren. Das sind hohe Zahlen, also nur mal zum Vergleich. Deutschland gibt gerade mal 5% des Bruttoinlandproduktes aus für Bildung. Trotzdem sind private Bildungsprojekte von Hilfsorganisationen noch nötig, wie wir sie eben gehört haben. Helga Stamberg vom Kinderhilfswerk World Vision ist heute hier bei uns zu Gast. Frau Stamberg, was läuft denn da schief, wenn so viel Geld in Bildung investiert wird und es klappt trotzdem nicht? Was ist denn da im Argen?
Ich würde mal das so formulieren. Indonesien hat auch einen enormen Nachholbedarf. Das Bildungssystem in Indonesien ist im Vergleich zu anderen asiatischen Ländern sehr, sehr schlecht. Das liegt natürlich auch an der Größe des Landes und daran, dass es also sehr viele Regionen gibt, die sehr weit abgelegen sind. World Vision arbeitet schon immer im Bereich Bildung. Und Bildung ist neben Gesundheit einer unserer beiden Schwerpunkte. Wir haben einen Beitrag gehört über das Bildungssystem oder unter Bildungsprojekt in den Slums, also im urbanen Bereich. Ich möchte jetzt ein Beispiel nennen, also von den ländlichen Regionen. Das Problem in diesen ländlichen Regionen ist, dass es also grundsätzlich viel zu wenige Lehrer gibt, die oft sehr schlecht bezahlt sind. Und es möchte natürlich auch keiner, der gut ausgebildet ist, in den letzten Hinterdörfern leben, weil dort die Lebensbedingungen natürlich sehr viel schlechter sind. Also es ist sehr, sehr schwierig, gut ausgebildete Lehrer in diese Dörfer hineinzubekommen. Dazu kommt, wie schon gesagt, dass also viele der Lehrer nicht die staatlichen Mindestqualifikationen erfüllen. Der Unterricht ist sehr top-down ausgerichtet, also sehr autoritär.
Also Frontalunterricht, auswendig lernen und sowas.
Genau, ganz genau. Und da Kinder oftmals also sehr weite Wege haben, kommen sie dann, wenn die Lehrer nicht regelmäßig in die Schule kommen, dann irgendwann auch nicht mehr. Und wenn ein Kind mehrere Zeit nicht im Unterricht teilgenommen hat, dann ist es also zu schlecht und kann auch nicht mehr folgen, sodass es dann irgendwann die Schule abbricht. Und die Schulabbrecherquoten in Indonesien sind extrem hoch. Wir haben ein Bildungsprojekt gerade abgeschlossen, das von der EU finanziert worden ist und auf dem aufbaut, was wir in den Malukken vorher schon gemacht haben, nämlich in Zusammenarbeit mit der Regierung und den Schulbehörden Lehrerfortbildung zu betreiben, mit dem Ziel, den Unterricht viel interessanter zu gestalten und auch die Eltern stärker an dem, was in der Schule läuft, zu beteiligen. Wir sind es ja von hier gewohnt, dass es also sowas wie Elternbeiräte gibt. Das ist zwar in Indonesien auch auf dem Papier, wird aber nicht richtig eingehalten. Und nur dann, wenn die Eltern das eben entsprechend auch einfordern, nur dann können sie auch den Druck ausüben, um tatsächlich das, was es an Gesetzen oder an Vorgaben gibt, dass nämlich also eine bestimmte Ratio von Lehrer zu Schülern eingehalten wird, dass das auch tatsächlich so umgesetzt wird, was nämlich in Realität ganz oft nicht der Fall ist. Das, was auf dem Papier steht und das, was dann tatsächlich passiert, ist eben sehr oft sehr, sehr unterschiedlich.
Also Bildung ist einer Ihrer großen Schwerpunkte in Indonesien. Was machen Sie noch in Indonesien als Kinderhilfswerk?
Ja, neben Bildung haben wir natürlich also auch unseren Fokus auf Gesundheit, insbesondere Ernährungssicherung, weil Armut geht ganz oft auch einher mit Fehlernährung oder auch Mangelernährung. Und wir haben ja auch schon gehört, dass also ein großer Teil der indonesischen Bevölkerung, die übrigens eine sehr, sehr junge Bevölkerung ist, eben unterhalb der Armutsgrenze lebt. Und hier liegt unser Schwerpunkt darauf, dass wir Kleinkindern, für Kleinkinder sicherstellen wollen, dass sie vernünftig ernährt sind. Ernährungsmängel, die in den ersten 5 Jahren bestehen, die können später kaum noch ausgeglichen werden. Und deswegen liegt da auch unser Fokus.
Sie sind ein christliches Hilfswerk. Wie problematisch oder unproblematisch ist das eigentlich in einem muslimisch geprägten Land? Wir haben darüber gesprochen, 90% der Bevölkerung fast sind Muslime. Wie einfach ist es, da zu arbeiten? Legt man ihnen Steine in den Weg? An wen richtet sich ihre Hilfe? Wie gehen sie damit vor Ort um?
Also wir sind ein Kinderhilfswerk, das heißt, Kinder liegen natürlich in unserem Fokus, aber wir arbeiten mit der ganzen Bevölkerung, mit den Eltern, mit den Lehrern, mit den Erziehern, mit den Gesundheitsdiensten. Also unsere Projekte sind ganzheitliche Projekte.
Ist es denn problematisch? Wir haben im Laufe der Sendung auch schon über eine schleichende Islamisierung gesprochen. Mhm. Merken Sie da Gegenwind, Probleme, Steine, die man ihnen in den Weg legt?
Glücklicherweise können wir überall arbeiten, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Ich hatte am Anfang schon mal erzählt, dass wir ein Projekt in der Region Aceh abbrechen mussten, aber das sind Einzelfälle. In den meisten Regionen, in denen wir arbeiten, können wir ungehindert arbeiten. Man darf auch nicht vergessen, dass in vielen Regionen, besonders in den ländlichen Regionen, der Anteil der Christen sehr hoch ist. Und in diesen Regionen, kann man sagen, haben wir sowieso gar keine Probleme.
Nun ist Indonesien in diesem Jahr das Gastland der Buchmesse. Viel hört man sonst unterm Jahr nicht über Indonesien, hier bei uns in den deutschen Medien, in der deutschen Öffentlichkeit. Nutzen Sie das auch so ein bisschen für sich, aufmerksam machen zu können auf diese Region?
Also ich bin ganz froh um diese Gelegenheit, dass Indonesien jetzt mal über die Buchmesse ein bisschen stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gerät. Indonesien ist ja so riesengroß und ist eigentlich auch einer der wirtschaftlichen Tigerstaaten und auch also für Deutschland ein ganz, ganz wichtiger wirtschaftlicher Partner. Aber trotzdem hört man von Indonesien so wenig. Und dass jetzt die Buchmesse uns die Gelegenheit gibt, Indonesien ein bisschen in den Fokus zu richten, ist natürlich also wunderschön und freut uns sehr.
Haben wir ja auch ein bisschen zu beigetragen hier bei uns ja. Im Domradio. Die vielen Facetten von Indonesien vorzustellen, das Gastland der Buchmesse in diesem Jahr. Hier bei uns zu Gast war Helga Stamberg. Sie ist die Asienreferentin des Kinderhilfswerkes World Vision. Ihnen danke ich recht herzlich für den Besuch im Studio.
Herzlichen Dank. Hat auch richtig viel Spaß gemacht.
Das war Domradio weltweit. Nachhören und nachlesen können Sie wie immer alles im Internet unter www.domradio.de/weltweit. Die Sendung ist damit zu Ende. Ich übergebe an den Kollegen, sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche.